Oh, jetzt wird es schon doch mal langsam knapp für den Urlaub, den ich geplant habe, oder eine Miete zu bezahlen.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Etwa 5% der deutschen Bevölkerung ist kaufsuchtgefährdet. Trotzdem wird über das Thema überraschend wenig gesprochen. Darüber, was eine Kaufsucht ist, wie sie entsteht und was man dagegen tun kann, sprechen wir heute mit Professor Dr. Dr. Astrid Müller. Sie ist leitende Psychologin an der Medizinischen Hochschule Hannover und leitet dort außerdem die Arbeitsgruppe Substanzungebundene Abhängigkeitserkrankungen. Hi.
Hi.
Zu Beginn ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt eine Shoppingsucht oder Kaufsucht?
Also, eine Kaufsucht zählt zu den, gehen wir davon aus, zu den Verhaltenssüchten. Das heißt, wenn Betroffene ständig die Kontrolle über ihren Warenkonsum verlieren, also zu viel kaufen, zu oft was kaufen, länger shoppen, länger recherchieren im Netz nach irgendwelchen Konsumgütern. Wenn Sie ständig zwanghaft darüber nachdenken müssen, wenn dieses Shoppingverhalten Priorität im Leben bekommt, zu Ungunsten anderer Aktivitäten, wenn es in negativen Folgen resultiert, das häufigste ist so Verschuldung, ne, oder finanzielle Probleme, aber auch Konflikte mit Angehörigen, Freunden, Ehepartnern, im Einzelfall auch Betrugsdelikte, wenn das Geld nicht mehr reicht und trotzdem weiter geshoppt wird, ja. Und wenn das Ganze erheblichen Leidensdruck bei den Betroffenen verursacht und wir nennen das psychischen Distress, also die sich höchstgradig unwohl fühlen damit und es trotzdem nicht schaffen, das zu beenden, längerfristig und damit aufzuhören, dann sind die Kriterien für eine Kaufsucht erfüllt.
Und wie verbreitet ist sowas? Ich hatte am Anfang von 5% gesprochen, ich hatte aber auch herausgefunden, dass die Zahl schon ein bisschen älter ist. Ist das noch aktuell?
Also diese Zahl mit den 5% ist tatsächlich älter, aber es scheint so zu sein, als hätte das gar nicht zugenommen, auch wenn das immer behauptet wird. Also die Zahl, die du da zitiert hast, ist ja irgendwie von 2015 oder so, glaube ich, ne? Und die beruht auch, da hat die Frau Maras, die diese Studie durchgeführt hat, ganz viele Zahlen aus verschiedenen Ländern gepoolt und dann statistisch ausgewertet und kam auf die 5%. Und meine Kollegin, die Nora Laskowski, die arbeitet gerade an einer ähnlichen Untersuchung. Also sie macht wie so ein Update und schaut sich das an. Und das ist echt spannend, weil, also das Paper wird bald erscheinen, aber vorab darf ich, glaube ich, schon mal verraten, dass sich nicht so viel geändert hat. Also wir scheinen immer noch ungefähr bei diesen 5% zu liegen. Und ich finde es auch wichtig, also wenn man die Problematik ernst nehmen will. So dieses sind wir nicht alle ein bisschen kaufsüchtig und alle kaufen wir zu viel. Nein, es geht hier wirklich darum, über den Personenkreis zu sprechen, der da wirklich richtig drunter leidet. Also wo das wirklich eine psychische Störung ist. Ich meine nicht mal kompensatorisch oder im Urlaub was zu viel zu kaufen. Und das scheint 5% zu betreffen. Was auch nicht wenig ist, ne? Aber es sind jetzt auch nicht 50 oder 20 oder so.
Was genau am Kaufen reizt denn manche Menschen so sehr, dass es dann tatsächlich zu einer Sucht werden kann?
Naja, das entwickelt sich ja über die Zeit. Also niemand ist jetzt plötzlich von heute auf morgen kaufsüchtig. Ja, also das ist schon so, dass wir sehen bei den Leuten, wenn so Selbstwertprobleme treffen auf eine hohe materielle Werteorientierung. Also was heißt das, materielle Werteorientierung? Ich glaube, ich bin glücklicher, wenn ich alles besitzen kann, was ich mir wünsche. Ich bewerte andere Menschen danach, was sie besitzen. Ich glaube, andere bewerten mich danach, was ich besitze, so dieses Materielle. Und dann wird so diese Selbstwertlücke über den Besitz von irgendwelchen materiellen Sachen, also wie so eine Blombe ist das, die leider nicht hält und nicht wirklich wirkt und den Zahn auch nicht gesund macht, sozusagen. Wenn das zusammentrifft und jemand immer wieder versucht, über Kaufen sich besser zu fühlen. Also am Anfang sehr zielgerichtet. Es macht mir Spaß, ich freue mich, ich habe mir was Nettes geleistet, ich habe mich belohnt für irgendwas. Und dann ist aber passiert, dass es zunehmend auch eingesetzt wird, um zum Beispiel Langeweile zu kompensieren oder schlechte Gefühle oder irgendwie sowas anderes. Und das ganz häufig gemacht wird, dann verändert sich auch im Gehirn was. So ähnlich wie bei einer Substanzkonsumstörung. Also wir sehen da wirklich ganz ähnliche Prozesse, die da wichtig sind. Und dann passiert das ganz, also fast automatisch. Es wird überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Also ich sehe was oder ich gucke den Influencer-Post und will jetzt hier nicht das einschlägige Tool nennen, wo wir nicht mal mehr einen Medienbruch haben, wo man also sofort einkaufen kann. Das geht dann quasi automatisch. Ja, und das ist aber wirklich wie bei einer Sucht. Oder ja, es ist eine Sucht, ja. Also dieses Denken, das ist nicht, weil die nicht nachdenken wollen darüber, sondern dieses quasi automatische, zwanghafte hat sich etabliert. Das ist diese neurobiologische Entwicklung, die zusammenkam, aber angefangen hat es natürlich mal ganz langsam. Step by step. Was reizt sie, dass sie damit bestimmte Bedürfnisse befriedigen können? Die sind unterschiedlich. Was reizt jemand, der denkt, er muss sich über schicke Klamotten aufpimpen? Was reizt den? Ja, weil er vielleicht denkt, das ist schön oder er ist dann wertiger oder man sieht vielleicht nicht, wie es in ihm aussieht. Oder was reizt jemand, der immer die neuesten elektronischen Devices braucht, die er dann auch vielleicht zeigt im sozialen Kontakt? Also es geht, nochmal, es geht so viel um diesen Selbstwert und dann kaufen wir Selbstverständliches. Wir essen, ne? Kaufen alle. Wir kommen nicht ohne Kaufen aus. Es riecht nicht wie der Alkohol. Es kommt auch nicht sofort so zu diesem physischen oder irgendwann zu dem physischen Abbau, wie zum Beispiel bei einer Alkoholabhängigkeit oder einer Drogenabhängigkeit. Ganz im Gegenteil, die Menschen sehen ja eher sehr erfolgreich möglicherweise aus, ne? Immer gut gekleidet, gute Sachen. Das sieht so aus, als wäre jemand sehr erfolgreich, also so vom Selbstbild her. Und das macht es natürlich noch mal verführerischer und kann länger andauern, bis es die Umgebung merkt, ja?
Geht es da dann eher darum, dass man neue Gegenstände hat?
Ja.
Das war Ihr Beispiel jetzt gerade mit den neuen Klamotten und so weiter. Also das ist eher das Ding als der Akt des Bezahlens.
Nein, es geht schon um den Akt des Shopping und dabei so um diese Idee, ich werde mir was Neues, das Neueste, das Modernste, das Hippeste, das, was am ehesten Statussymbol ist, das, was mir am ehesten Freude macht, das werde ich dann besitzen. Also das geht schon während dieser Recherchen los, ne? Während der Recherche und dann die Idee. Und dann vielleicht noch die Vorfreude, wenn das Paket kommt beispielsweise oder wenn ich das dann in der Tüte nach Hause trage. Das machen ja die wenigsten heutzutage. Und dann lässt das Interesse daran schon nach. Dann kommt schon die Idee, ich brauche schon wieder was Neues. Ja? Also es geht schon um diese Neuartigkeit, die Besonderheit. Was sagt diese Ware über mich aus? Ja? Also wie so eine Verlängerung des Selbst oder so, bei den meisten zumindest. Ja. Aber der Akt des Suchens, auch der Recherche, und hier kommt ja jetzt das Online-Shopping sehr zum Tragen. Also früher hat man das gar nicht geschafft. Also wie viele Stunden konnte man in der Fußgängerzone unterwegs sein durch verschiedene Geschäfte und schon gar nicht gleichzeitig in mehreren. Das ging ja nicht. Geht ja nicht, ne? Also physikalisch. Aber jetzt geht das. Also ich kann auf mehreren Seiten unterwegs sein. Ich kann das mitten in der Nacht machen. Ich kann es an der Bushaltestelle machen, wenn ich warte. Ich kann es in der Vorlesung machen, wenn ich mich langweile. Auf der Familienfeier, wo ich mich langweile, und am Kaffeetisch. Also ich kann es ständig überall machen. Diese Verfügbarkeit spielt natürlich eine Rolle. Und auch das ist so automatisch. Und dann natürlich so diese Konvergenz mit sozialen Medien. Ganz eindeutig. Ja. Muss nicht unbedingt shoppen wollen. Bin vielleicht gerade auf sozialen Medien unterwegs und ups, da kommt die Idee dahergeflogen.
Ja, das passiert ja total schnell. Ich glaube, das passiert allen total schnell, weil auch es ist ja überall Werbung. Und was Sie jetzt gerade angesprochen hatten mit diesem Neuartigen und es gibt immer was Neues und immer was Besonderes, das ist ja auch was, was über Rabattaktionen, Werbung, bei uns ist gerade Fast Fashion diese Woche ein ganz großes Thema. Das sehen wir ja in unserem Leben fast überall. Wird eine Kaufsucht dadurch auch begründet?
Ja, das trägt dazu bei. Also die technologischen Entwicklungen, ja, die bestimmten Facetten von so einem E-Commerce, wie da das Marketing läuft, ja, die verschiedenen Bezahlmodi, diese ganz schrecklichen Bezahlinstitutionen, um die man fast nicht mehr herumkommt, ja, also wo man quasi immer wie auf Kreditnahme oder oft kauft und denkt, es verschiebt sich. Und wo man natürlich eher quasi auch die Übersicht verlieren kann, weil, was ich an der übernächsten E-Mail ist, stand mal endlich die Rechnung dran oder so Sachen. Das ist sicherlich gefährlich. Aber nochmal, wir dürfen das nicht nur auf die Umwelt, auf die Technologie oder auf das Marketing schieben, weil es sind 5%. Ja? die das wirklich klinisch relevant entwickeln. Die anderen 95%, die in der gleichen Gesellschaft leben, nicht. Das heißt, hier muss schon quasi die Umwelt auf das Individuum, dessen Geschichte und dessen Persönlichkeitseigenschaften, dessen Psychologie treffen und da in der Interaktion. Also deswegen möchte ich auch kein Technologie- oder E-Commerce-Bashing hier betreiben. Natürlich tun die ihr Bestes dazu, sie wollen verkaufen, ja, also klar. Und ja, das ist sehr invasiv in unser tägliches Leben, ne, eingedrungen. Also es ist so selbstverständlich da ständig. Also wenn ich, ja, und das spielt eine Rolle, aber das ist es nicht alleine.
Heißt das dann, also das habe ich bei Ihnen jetzt so rausgehört, dass es eher eine Sache ist von in den persönlichen Leben der Menschen passiert irgendwas, wo das entsteht eine Dynamik, die sich dann verselbstständigt?
Ja, es entsteht eine Dynamik. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und das ist auch wichtig zu beachten, weil wenn die PatientInnen zu mir kommen, ich kann jetzt nicht den E-Commerce, ich kann jetzt nicht bestimmte Anbieter verbieten. Ich würde mir wünschen, dass die Verbraucherpolitik hier stärkere Regelungen vielleicht sich mal endlich überlegt oder dann die Performance geht. Aber was soll ich denn den PatientInnen sagen? Soll ich sagen, warten wir mal, bis das alles ist und dann sind sie nicht mehr gefährdet? Nein, also es geht ja darum, dass das Individuum dann beginnt, die Kontrolle wieder zu erlangen über den Konsum. Und nochmal, es ist eine Alltagsaktivität. Das macht es so schwierig. Ich kann nicht sagen, wie beim Alkohol, kann ich sagen, Abstinenz ist das Ziel. Hier wäre sowas wie eine Punktabstinenz das Ziel. Also bestimmte Apps meiden, zu bestimmten Tageszeiten nicht ein Smartphone, solche Sachen. Ja, aber ich setze da natürlich auch als Therapeutin beim Individuum an.
Sie meinten jetzt gerade schon, dass natürlich würden Sie Sachen ändern, wenn Sie könnten. Darf ich fragen, was Sie denn genau ändern würden, politisch? Also auch wenn das jetzt, hatten wir ja natürlich nicht das eine ist, was das Problem löst, aber welche Möglichkeiten gäbe es dann, einen Ausschlag zu geben?
Naja, also ich würde zum Beispiel schon schauen, wie ist, also die Zugänglichkeit der Access ab welchen Altersgruppen beispielsweise, wie ist das mit Kreditnahmeverhalten, weil diese ganzen Ratenzahlungen ist ja was in diesem Sinne. Also wem darf das angeboten werden? Wie weit darf das tatsächlich gehen? Wie weit darf das ausgebreitet werden? Ist es wirklich notwendig, diese Bezahlinstitution dazwischen zu schalten, wo Menschen wirklich Gefahr laufen, die Übersicht zu verlieren und ihnen suggeriert wird, sie müssen ja nicht sofort bezahlen. Sie können sich Dinge leisten, obwohl sie jetzt gerade gar nicht die finanzielle Ausstattung dafür haben. Vielleicht haben sie die nächsten Monat so, ja. Also wenn hier ein bisschen mehr Regulative reinkäme, ich finde auch, dass sowas wie Konsumverhalten, das sage ich seit Jahren, ich glaube ja selbst, dass sowas auch mit in unsere Schulbildung integriert werden sollte. Das ist jetzt viel verlangt und damit meine ich nicht so eine Ein-Empowerment-Sitzung in 5 Jahren, sondern dass es eher sowas ist, also so living on your own, ne? Also auch mit diesen Dingen umgehen zu lernen, weil das ist nun mal die Entwicklung und das ist ja auch alles nicht schlecht. Nochmal, ich wiederhole mich, 95% sind nicht kaufsüchtig. Die nutzen die Möglichkeiten gerne, das erspart ihnen Zeit, ja, also, oder ich denke an Menschen, die zum Beispiel nicht so beweglich sind oder die auf dem flachen Land leben, ne? Die also hier gute Konsummöglichkeiten haben, das ist super, das ist gut. Ich will auch überhaupt nicht, um Gottes Willen, E-Commerce oder Internet verteufeln. Aber es geht mir um diese 5% und ich glaube schon, dass man hier vielleicht helfen könnte über ein paar Regularien. Das ist nicht unbedingt meine Expertise, ja. Aber da wäre ich zum Beispiel gerne bereit, mit den entsprechenden Stellen zu kooperieren. Also ich bin auf der Diagnostik- und Psychotherapie-Seite und da bleibe ich auch als Schuster bei meinen Leisten. Aber mein Eindruck ist, dass es hier auch von anderen Seiten durchaus Unterstützung geben könnte. Und dafür wäre es natürlich wichtig, dass Kaufsucht auch erstmal als psychische Störung anerkannt wird, damit also die Bedeutsamkeit des Leidens auch Respekt erfährt.
Gerade ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, noch keine eigene Diagnose.
Nein, es ist noch keine eigenständige Diagnose, aber es gibt bereits Fortschritte. Also es gibt ja ein neues oder ein überarbeitetes Kategoriensystem der Weltgesundheitsorganisation, wo alle Störungsbilder drinstehen und dazu bestimmte diagnostische Kriterien. Und die muss man beachten. Und erst wenn die erfüllt sind, kann man eine Diagnose stellen und dann auch eine Behandlung machen dafür. Ja? Und bei der Kaufsucht ist es so, dass die jetzt in einer Oberkategorie, die nennt sich Impulskontrollstörung, eingeordnet ist. Und da so, gibt es immer so eine Resteschublade, die heißt dann hier andere spezifische Impulskontrollstörung. Da ist sie als ein Beispiel genannt. Also sie steht auch in diesem Kategoriensystem richtig drin mit einem ganz sperrigen Namen. Compulsive Buying-Shopping Disorder. Egal, sie steht jetzt drin. Und wenn Sie mich fragen, ich würde eher sagen, es ist noch nicht ganz so die korrekte große Schublade. Ich finde, sie sollte eher dort, wo die Computerspielstörung oder die Glücksspielstörung drinstehen, also bei den Verhaltenssüchten eingeordnet werden. Aber es ist mal ein erster Schritt in die richtige Richtung und ist so eine Basis, dass man sagen kann, okay, jetzt geht es darum, weiter die diagnostischen Kriterien auszuziselieren und zu gucken, na, was muss denn alles erfüllt sein, dass wir diese Diagnose stellen können, das zu überprüfen. Und da bin ich aber sehr optimistisch, dass das auch gelingen wird in den nächsten Jahren.
Das heißt, Sie würden sagen, dass es durchaus angebracht ist, hier von einer Sucht zu sprechen, obwohl es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, im ICD-11 so gar nicht verordnet ist.
Nee, das ist bei den Impulskontrollstörungen, ist es auch nicht völlig falsch, weil da steht auch, dass jemand seine Impulse, ne, das ist so mit einer Anspannung vorher und das löst sich durch eine bestimmte Aktivität. Das ist ein Verhalten, was schädlich für einen selbst ist oder für andere Personen. Also es ist nicht völlig falsch da, aber ich glaube, noch besser wäre es bei den Verhaltenssüchten, weil eben diese anderen Prozesse, die wir von den Substanzkonsumstörungen kennen, eine Rolle spielen. Und das macht dann auch was aus für die Therapie und auch für das Verständnis der Störung. Also was ich vorhin sagte, also niemand steht früh auf, ist plötzlich kaufsüchtig. Das hat das auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Wie bin ich erzogen worden? Mit welchen Werten bin ich erzogen worden? Was hatte ich für Modelle, für Vorbilder? Wo lebe ich? Wie ist meine Ausstattung, meine finanzielle, meine berufliche und so weiter? Wie ist das mit meinem Selbstwert? Und wenn ich dann aber eine Aktivität immer wieder mache, dann passiert eben auch was im Gehirn. Und wenn wir das in der Kategorie Verhaltenssüchte haben, ist das besser abgebildet.
Das heißt, der Unterschied, also in dem, was im Gehirn vorgeht, ist der Unterschied zu jetzt einer Spielsucht oder einer Computerspielsucht oder so gar nicht so groß, würden Sie sagen.
Richtig, die sind denen näher. Das haben Sie gut ausgedrückt. Also ich sage mal, die anderen Beispiele, die in dieser Kategorie Impulskontrollstörung drin stehen, ist sowas wie die Kleptomanie und die Pyromanie. Ja, also und wie gesagt, da gibt es ja auch Ähnlichkeiten, aber die Kaufsucht ist noch ähnlicher, eben genau der Computerspielsucht zum Beispiel, ja. Oder der Glücksspielsucht.
Woran könnte man denn eine Kaufsucht erkennen an sich oder an anderen? Was sind vielleicht Verhaltensmuster, auf die man ein bisschen achten müsste, wenn man denn jetzt zu diesen 5% gehören würde? Wie würde man das merken?
Also, wenn Sie bemerken, dass Sie irgendwie immer mal wieder in finanzielle Engpässe kommen, ohne sich erklären zu können, wo das herkommt. Also so dieses, ich weiß auch nicht, wo das Geld hin ist. Oh, jetzt wird es schon doch mal langsam knapp für den Urlaub, den ich geplant habe, oder eine Miete zu bezahlen im schlimmsten Fall. Wenn Sie bemerken, dass Sie irgendwie mit Ihrem Geldausgabeverhalten, dass da irgendwas nicht passt. So. Das nächste ist, wenn Sie merken, dass Sie immer wieder Ausreden erfinden, wenn Sie was Neues haben. Ja, also so dieses habe ich schon lange, war im Sale, habe ich schon ewig geplant zu kaufen, brauche ich gerade weil, ne? So, also wenn Sie merken, Sie müssen das konstruieren oder wenn Sie merken, Sie zeigen das gar nicht so gerne, den Einkauf eher so heimlich in die Wohnung bringen oder so, also wenn so diese Lügen, diese Schummeleien dazu kommen. Oder wenn Sie merken, Mensch, ich habe hier so viele Sachen. Habe ich ganz vergessen, dass ich mir die gekauft habe. Habe ich noch nie benutzt, ja, oder kaum benutzt, dieses Teil da. Also wenn sowas immer wieder kommt. Oder wenn Sie merken, dass Sie sehr viel damit so gedanklich beschäftigt sind mit irgendwelchen Kaufinhalten. Und nochmal, dazu gehört auch die Recherche. Also heutzutage ist Kaufsucht nicht nur, ich habe einen Kauf abgeschlossen und bezahlt, sondern heutzutage ist Kaufsucht auch das ganze Recherchieren davor. Und das stört sich ja noch mehr mit Alltagsaktivitäten als, ich sage mal, diese traditionelle Kaufsucht. Weil diese ständige geteilte Aufmerksamkeit oder sich noch mehr da reinziehen zu lassen in diese digitale Shopping-Welt, stört sich mehr mit anderen Aufgaben und Hobbys. Also ich hatte gerade heute eine Patientin da sitzen, die also jetzt auf dem Weg der Änderung ist und mir erzählt hat, dass sie jahrelang, wenn sie von der Arbeit kam, nicht mehr mit dem Hund rausgegangen ist, nichts im Garten gemacht hat, ihr Kind nur noch so dem zugewunken hat, wenn es von der Schule kam, weil nach der Arbeit, ne, zur Entspannung hingesetzt aufs Sofa, auf Shopping-Websites stundenlang. So völlig als Gewohnheit. Und ich würde auch nicht unterschätzen, wenn ich von anderen darauf angesprochen werde. Das Umfeld kriegt es eher schneller mit. Kannst du dir denn das alles leisten? Du hast ja immer was Neues. Oder du hängst ja nur noch da irgendwie über deinem Smartphone auf irgend schon wieder auf Shopping-Websites. So, wenn viele so eine Bemerkung kommen, würde ich auch stutzig werden.
Und was kann man dann machen, falls jetzt irgendjemand aufgehört hat und das an sich selbst irgendwie wiedererkennt?
Also ich würde erst mal raten, jetzt muss man jetzt nicht gleich zum Arzt oder Psychologen. Ja, ich würde erst mal beginnen, mich selbst zu beobachten. Also das gute alte Haushaltsbuch. Also wirklich mal aufschreiben und zwar alles, alles aufschreiben und mal gucken, oh mein Gott, hier summiert sich was, was habe ich denn da? Ne? Und dann gucken, gibt es da Muster, fällt mir da was auf? Wenn ich dann merke, oh ja, das ist schon ein ganz schönes Muster und das erkenne ich zwar, aber ich kann nicht aufhören, dann kann man überlegen, ob man mal eine Suchtberatungsstelle aufsucht. Gibt ein gutes Netz in Deutschland. Wenn es noch ausgeprägter ist, ja, und ich vielleicht schon eine Begleiterkrankung habe, eine psychische, die ich dazu kriege. Also, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, dass ich so innerlich Panik bemerke von wegen, oh Gott, wenn das jetzt jemand merkt, wenn das auffliegt, ja. Oder eine Depression, gar nicht selten. Depression geht ganz häufig damit einher, ja. Oder es stapelt sich alles und ich weiß nicht mehr, wo ich irgendwas hinräumen soll, weil ich mir so viel gekauft habe. Also dann würde ich doch mal einen Psychotherapeuten aufsuchen. Das ist nicht so einfach mit der Versorgungsstruktur, das ist mir vollständig klar. Es ist heutzutage auch noch so, dass viel für Kaufsucht vor allem an Spezialambulanzen, an Universitätskliniken angeboten wird und das ist auch nicht in jeder Stadt oder so. Aber man kann da recherchieren und man kann da suchen und schlussendlich kann man auch, wenn man offen ist, versuchen, beim Psychotherapeuten oder von mir aus auch Psychiater, Psychosomatiker einen Termin zu kriegen. Und dann ist aber wichtig, dass man offen sagt, worum es geht. Sonst wird das natürlich nichts.
Gibt es denn speziell für Kaufsucht auch eine entsprechend therapeutische Versorgung? Also gerade wenn es jetzt, das Gespräch hatten wir gerade, noch nicht so hundertprozentig anerkannt ist.
Also es gibt ein paar Kliniken, die mittlerweile die Behandlung anbieten. Nur ist das so eine Frage, will, kann, soll jemand gleich stationär oder tagesklinisch sich behandeln lassen? Wir bieten sowas bei uns an, an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Also wir haben ständig in unserer Ambulanz eine Gruppentherapie dafür. Ich weiß, dass einige Beratungsstellen sowas anbieten mittlerweile, aber man muss schon so ein bisschen suchen. Gleichzeitig glaube ich, dass im Prinzip auch jeder niedergelassene Psychotherapeut das behandeln kann. Also man muss jetzt nicht die Ausbildung nach der Ausbildung nach der Ausbildung machen. Wir wissen, dass zum Beispiel Verhaltenstherapie sehr wirksam ist. Und wenn Sie jemanden haben, der approbierter Verhaltenstherapeut ist, dann kann er das sicherlich behandeln. Ich glaube auch, dass andere Therapieformen gut wirksam sind. Die sind halt noch nicht so gut beforscht bei Kaufsucht. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass eine systemische oder eine tiefenpsychologisch orientierte Therapie da gut wirksam sein kann.
Dankeschön.
Gut.
Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gibt es zum Schluss noch was, was Sie loswerden möchten zu dem Thema?
Also ich denke, es ist wichtig, hier weiter Forschung zu machen, um irgendwann diese Diagnose anerkannt zu kriegen. Dann haben es auch die Betroffenen leichter, Hilfsangebote zu finden. Es geht auch darum, dass das gut abgerechnet werden kann für diejenigen im Behandlungssystem, im Versorgungssystem, die das behandeln. Und das ist auch wichtig, das ein Stück weit zu entstigmatisieren und Präventionsangebote zu entwickeln. Weil das sollte natürlich eigentlich der Weg sein, dass es gar nicht erst so weit kommt.
Dankeschön. Falls jemand von euch oder jemand, den ihr kennt, von Kaufsucht betroffen ist, dann schaut doch mal in die Beschreibung für diesen Podcast. Da haben wir ein paar Anlaufstellen verlinkt, wo ihr euch melden könnt und wo euch dann geholfen wird. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, könnt ihr ja mal auf salon5.org vorbeischauen. Da findet ihr alle unsere Podcasts oder ihr besucht uns auf TikTok oder Instagram. Da heißen wir salon5-. Macht's gut und auf Wiedersehen.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.